Gut, und jetzt geht's weiter. Jetzt wird es ein bisschen breiter von der pädiatrischen Infektiologie her. Ich darf jetzt die Maria Rottensteiner bitten, über Fieber bei Reiserückkehr zu sprechen.
Sehr gerne. Es freut mich sehr, Ihnen heute einen kinderinfektiologischen Fall präsentieren zu dürfen. Ich beginne gleich mit unserer Patientin. Unsere Patientin ist 1 Jahr und 11 Monate alt. Sie ist in Österreich geboren. Sie hat keine Vorerkrankungen und sie ist laut dem österreichischen Impfplan geimpft. Und wie es schon der Titel sagt, hatte sie einen rezenten Auslandsaufenthalt, und zwar in Indonesien, in West Sumatra. Die Eltern der Patientin haben berichtet, dass das Kind in der letzten Woche dieses vierwöchigen Aufenthaltes Fieber hatte oder subfebrile Temperaturen und ein bisschen Nachtschweiß. Sie ist dann zurückgekommen nach Österreich, hat dann 2 Tage nach der Rückkehr Fieber bis 40 Grad entwickelt und wurde in einem lokalen Krankenhaus in Niederösterreich vorstellig. Dort war das CRP unauffällig. Es wurde eigentlich keine weitere Diagnostik veranlasst, weil sie sich in einem guten Allgemeinzustand befunden hat. Nach weiteren 2 Tagen hohem Fieber waren die Eltern dann doch sehr besorgt und sind dann ins AKH Wien gefahren, weil ihr Kind weiter hoch gefiebert hat, abgeschlagen war und einmal erbrochen hat. Dort war der Status auch unauffällig, sie hat nur ein bisschen müde gewirkt. Ein kleiner Exkurs, woran sollte man immer denken, wenn ein Kind nach einem Tropenaufenthalt fiebert? Das ist natürlich die Malaria, die sollte man nicht übersehen. Man kann auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin die Regionalkarten nachschauen. Man hat auch diese Insel finden können, wo unsere Patientin war. Und dort war ein geringes Malaria-Risiko. Es wurde nur eine Expositionsprophylaxe empfohlen. Und man kann ebenso auch nachschauen, welches Plasmodium dort vorherrschend ist. Das war das Plasmodium falciparum. Woran würde man noch denken in Indonesien? Es gibt ganz viele Erkrankungen, die Fieber machen nach einem Tropenaufenthalt. Das kann Schistosomiasis sein, nach Süßwasserkontakt. Das kann Chikungunya sein, das kann Dengue sein. Das kann Leptospirose sein. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten. Was ist nun weiter passiert mit unserer Patientin? Es wurde ein Blutbild gemacht, das war weitgehend unauffällig. Es wurde ein Nasopharyngealabstrich gemacht, der war Influenza A positiv. Und es wurde Gott sei Dank auch ein Malaria-Schnelltest und ein Ausstrich gemacht, der ebenso negativ war. Sie ist dann mit symptomatischer Therapie nach Hause geschickt worden und man ist eben von dieser Influenza A ausgegangen. Sie wurde dann aber zweimal noch vorstellig in den folgenden Tagen, und zwar am Tag 11 nach der Rückkehr mit 9 Tage hohem Fieber und am Tag 13 hatte Husten, Schnupfen, Bauchschmerzen, war ein bisschen reduziert im AZ, hatte aber ansonsten einen weitgehend unauffälligen Status. Die Serologie, die weggeschickt worden ist auf Dengue, die ist IgG-positiv zurückgekommen, das heißt aber, dass es eher eine Kreuzreaktion ist nach stattgefundener FSME-Impfung, und die Zika- und Chikungunya-Serologie war eigentlich negativ. Im Labor haben sich mild erhöhte Entzündungsparameter gezeigt, ansonsten unauffällig. Sie wurde also wieder nach Hause geschickt, und 16 Tage nach der Rückkehr hat sie dann am rechten Fuß eine geschwollene Zehe entwickelt und auch leichte Schmerzen. Die Eltern sind dann wieder zum Kinderarzt gegangen, der hat gesagt, das könnte eventuell ein Spinnenbiss sein, sind wieder nach Hause geschickt worden. 19 Tage nach der Rückkehr, also schon mit 17 Tagen hohem Fieber, hat sich dieser Lokalbefund deutlich verschlechtert, und sie hat auch eine Schonhaltung des rechten Beines eingenommen, und die Eltern sind natürlich dann sehr besorgt gewesen, sind wieder ins AKH Wien gefahren, und dort wurde klinisch ein Abszess, eine Osteomyelitis oder eine Phlegmone vermutet. Im Labor erstaunlicherweise die Leukozyten nur mild erhöht, das CRP auch mild erhöht, aber ganz wichtig, die Blutsenkung stark erhöht, also eine Sturzsenkung eigentlich. Es wurde auch noch eine Blutkultur gemacht, die war aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch ausständig. Und ein Hüftultraschall, eben wegen dieser Schonhaltung des rechten Beines, der war ebenfalls unauffällig. Wie ist es dann weitergegangen? Aufgrund von Bettenmangel wurde unsere Patientin in die Klinik Donaustadt transferiert. Es wurde eine antibiotische Therapie mit Ampicillin und Sulbactam begonnen. Hier sieht man ganz schön das Foto. Das Weiße ist nur so eine Creme, die draufgeschmiert worden ist. Es wurde ein Skelettröntgen gemacht, um eben eine chronische Osteomyelitis auszuschließen. Da waren keine Fluoriden-Ozean-entzündlichen Affektionen nachweisbar, und ein Ultraschall vom rechten Vorfuß, und hier hat sich eine hypoechogene Formation in erster Linie eines ödematös aufgequollenen Weichteilgewebes gezeigt. weil unsere Patientin noch immer weiter hochgefiebert hat, auch unter der begonnenen Antibiose, wurde ein Herzultraschall gemacht. Hier zeigte sich nur ein geringgradiger Perikarderguss. Es wurde eine Stuhlkultur weggeschickt, hier kein Keimnachweis. Und auch ein Ultraschallabdomen. Und hier gab es eine Auffälligkeit, und zwar vereinzelte bis zu 0,3 cm große Läsionen, die wie kleine Abszesse imponiert haben. Ein natürlich ganz wichtiger Befund. Andere Befunde, Blutkultur war noch ausständig und der nasopharyngeale Abstrich war bereits Influenza-negativ wieder. Wie ist es denn weitergegangen? 21 Tage nach der Rückkehr hat sich dann zunehmend der Lokalbefund an der rechten Zehe, also am rechten Fuß, verschlechtert und sie wurde auf die Kinderchirurgie transferiert und der Abszess eröffnet. Und weitere drei Tage später ist schlussendlich der mikrobiologische Befund zurückgekommen und das ist der Keim, er heißt Pocolderia pseudomallei, der Erreger der Meloidose. In der Blutkultur ist nebenbefundlich kein Keim gewachsen. Was bedeutet das jetzt? Wer ist dieser Keim? Es ist ein gramnegatives Stäbchen. Er kommt in feuchten Erdboden vor, Schlamm- und Oberflächengewässern, vor allem in den Tropen. Und er vermehrt sich fakultativ intrazellulär. Er ist von der CDC ein Keim, also gelabelt als Bioterrorism Agent Category B. Das heißt, er kann potenziell für Bioterrorismus verwendet werden und dementsprechend ist er auch im Biosafety-Level vom Labor auf Stufe 3, also als High-Risk-Keim gelabelt, weil man sich eben auch durch Inhalation anstecken kann. Die dazugehörige Erkrankung nennt sich, also kann man auf unterschiedliche Art und Weise nennen, das ist die Meloidose, das ist Pseudorots, das ist Whitmore-Krankheit nach dem quasi Entdecker, Great Mimicker, Vietnam Time Bomb Disease, Paddy Field Disease, ich komme dann später noch dazu, warum es so viele Bezeichnungen dafür gibt. Wo gibt es nun die Meloidose? Die Meloidose eben, wie gesagt, vor allem in tropischen Gebieten. Die blauen Kreise zeigen die Reported Cases. Das ist vor allem in Asien und in Australien. Und die Farben zeigen uns die Fatality Rates. Das ist eben, da sieht man ganz gut, dass in Australien auch die Zahlen sehr hoch sind, aber die Todesrate quasi niedriger und in Südostasien viel deutlich mehr Menschen an dieser Infektion versterben. Insgesamt 89.000 Todesfälle pro Jahr weltweit und man geht davon aus, dass die Infektion deutlich unterdiagnostiziert ist. Wie überträgt sich jetzt Pocolderia pseudomallei? Man kann sich perkutan anstecken, also durch Mikrotraumen, klassische Arbeiter am Reisfeld, die irgendwo eine kleine Wunde haben am Fuß und sich so anstecken. Inhalativ ist es natürlich sehr, sehr gefährlich auch. Deshalb auch der Name Vietnam Time Bomb Disease, weil die Soldaten sich im Vietnamkrieg durch diese aufgewirbelte Erde angesteckt haben und teilweise erst Jahre später die Krankheit dann ausgebrochen ist und auch durch Ingestion kann man sich anstecken. Erhöhtes Risiko natürlich dann nach Tsunamis, nach Überflutungen, bei Taifunen und in der Regenzeit. Wie ist die Verlaufsform der Meloidose? 85% haben eine akute Infektion. Besonders schwer verläuft die Meloidose nach Inhalation oder nach Aspiration von kontaminiertem Wasser. Es gibt auch eine chronische Infektion und latente Infektionen werden eben berichtet. Man weiß nicht, wie häufig das ist, aber es wird eben beschrieben, dass es sich nach Jahren noch reaktivieren kann. Es gibt auch Risikofaktoren für die Erkrankung. Da ist besonders hervorzuheben der Diabetes mellitus als wirklich größter Risikofaktor. Wie gesagt, von der lokalisierten Infektion bis zur Bakteriämie ist alles dabei. Es kann jedes Organsystem betroffen sein. In 40-60% kommt es zu einer Bakteriämie bei Erwachsenen. Bei Kindern ist das deutlich weniger, da gibt es aber sehr schlechte Zahlen dazu. Und 20% der Erwachsenen sind im septischen Schock mit der Erkrankung. Vielleicht ganz interessant, bei den Kindern tritt häufig ein Parotis-Abszess auf. Und es können auch Abszesse in der Leber, Milz, Prostata und Niere auftreten. 50% der Erwachsenen haben eine Pneumonie. zur mikrobiologischen Diagnose. Die wird durch die Kultur gestellt und wenn man den Verdacht auf die Erkrankung hat, sollte man eine Blutkultur abnehmen, eine Kultur aus den Abszessaspiraten, aus dem Sputum, aus Rachen, Rektalabstrichen und aus dem Urin. Und die wird dann mittels Malditov analysiert. Wobei die Sensitivität natürlich nicht so hoch ist mit 60% und man sollte das gegebenenfalls auch wiederholen, wenn man wirklich den Verdacht hat. Man könnte es makroskopisch auch erkennen, wenn man es eben erkennt. Das sind so weißlich-rosa, schrumpelige Kolonien. Und in der Grammfärbung schaut das aus, ein bisschen aus wie eine Sicherheitsnadel, ein Bipolar Staining. PCR ist nur in Spezialzentren verfügbar und die Serologie ist absolut nicht zuverlässig. Zur antibiotischen Therapie empfohlen wird Ceftazidim oder Meropenem IV und Cotrimoxazol, wenn es sich eben um eine ZNS-Infektion handelt, eine Osteomyelitis, septische Arthritis, Haut- und Weichteilinfektionen und Orogenitalinfektionen. Und die Therapiedauer ist mindestens 10 bis 14 Tage und bis zu 8 Wochen bei eben komplizierten Verläufen. Anschließend an die IV-Therapie sollte man eine orale Eradikationstherapie anschließen mit Cotrimoxazol für mindestens 3 Monate. Bei eben Osteomyelitis, bei neurologischen Komplikationen sollte man das mindestens 6 Monate durchführen. Wie ist es nun weitergegangen mit unserer Patientin? Am Tag 26 nach der Rückkehr hat man die Antibiose umgestellt auf Meropenem und Cotrimoxazol IV. 4 Tage später war sie den ersten Tag fieberfrei, seit circa über einem Monat. Und weitere 4 Tage später hat sich der Lokalbefund dann deutlich gebessert. Es ist dann eine erweiterte Anamnese gemacht worden und man hat herausgefunden, dass das Kind eben eine kleine Wunde am Fuß hatte und damit barfuß irgendwo in Indonesien in einer Pfütze gehüpft ist und wir glauben, dass es sich dadurch angesteckt hat. Das ist der mikrobiologische Endbefund. Da sieht man eben den Keim. Man sieht, dass Meropenem sensibel ist. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum bei Ceftazidim intermediär dabei steht. Das bedeutet, dass es sensibel ist bei erhöhter Exposition. Das heißt, man kann mit einer IV-Therapie einen ausreichenden therapeutischen Spiegel erreichen. Zum Trimetoprim, da haben wir ganz toll mit der Uni Graz zusammengearbeitet, mit dem Professor Steinmetz, der hat so Spezialtests dann gemacht, um herauszufinden, ob das sensibel ist oder nicht. Und es hat sich dann als sensibel herausgestellt. 10 Tage nach Beginn mit Meropenem und Cotrimoxazol wurde dann ein Ganzkörper-MRT durchgeführt. Da haben sich eben an multiplen Stellen Verdichtungen, Läsionen gezeigt, eben auch eine Osteomyelitis im Bereich der 4. Zehe und auch Signalalterationen in der Femurdiaphyse und im Humerus rechts. Die Therapie wurde dann weitergeführt für insgesamt 6 Wochen IV, eben aufgrund dieser Knochenbeteiligung. Ganz schön sieht man unten, dass die Entzündungswerte dann sehr gut zurückgegangen sind. Und nach diesen 6 Wochen IV-Therapie, bevor man auf POs umgestellt hat, hat man eben nochmal ein Ganzkörper-MRT durchgeführt. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Läsionen sich sehr gut zurückgebildet haben und nur in der Lunge fraglich noch Konsolidierung eben beidseits vorhanden waren. Und aufgrund dieser deutlichen Befundbesserung hat man dann umgestellt auf eben eine orale Therapie mit Cotrimoxazol mit einer geplanten Therapiedauer von eben 6 Monaten, wie eben empfohlen. Nach 6 Monaten haben wir dann erneut ein MRT durchgeführt. Da hat sich zwar eine Rückbildung gezeigt, aber es waren teilweise noch Läsionen eben sichtbar. Und das wurde dann sehr ausführlich diskutiert auch, ob man das jetzt fortführen soll oder nicht. Und wir haben uns dann schlussendlich darauf geeinigt, die Therapie noch weiter fortzuführen, einfach um sicher zu gehen, dass hier keine wieder auftretende Melioidose stattfindet. Und dann nach diesen insgesamt 12 Monaten oraler Therapie haben wir erneut ein MRT durchgeführt, eigentlich in der Erwartung, dass das unauffällig sein wird, weil die Patientin völlig beschwerdefrei war, keine erhöhten Entzündungsparameter hatte und es wirklich sehr gut ging und auch, wie man sieht, lokal nicht mehr viel sichtbar war bei der Zehe. Erstaunlicherweise haben sich dann neue auf periphere pulmonale Herde gezeigt, eben differenzialdiagnostisch vielleicht eine Minderbelüftung, postentzündlich und aus Serieherde beidseits im Talus, ca. 3 mm im Durchmesser, auf beiden Seiten gleich imponierend. Und der übrige Fund war eigentlich unverändert zur Voruntersuchung. Und das war natürlich dann ein großes Fragezeichen. Was bedeutet das jetzt? Ist da noch etwas da? Ist das einfach postentzündlich? Ist das überhaupt Melioidose, wenn das in einer neuen Lokalisation quasi nach so langer Zeit auftritt? Und glücklicherweise hat der Professor De Brugge ja sehr viele Kontakte auf der ganzen Welt und hat auch seinen PhD in Australien gemacht. Und hat sich dann mit dem Professor Bud Curry in Verbindung gesetzt, der der führende Spezialist für Melioidose ist und auch, da er in Australien ist, sehr häufig mit diesem Krankheitsbild dann in der Klinik auch in Kontakt kommt. Und wir haben, der Professor Drucke hat ihm eine E-Mail geschrieben und hat ihn eben gefragt, ob er Erfahrungen damit hat, ob neue Läsionen auftreten können nach so einer langen Therapiedauer. Und er hat das eigentlich verneint, wenn man lang genug die IV-Therapie gemacht hat. Also er hätte es nur gesehen, wenn man das unzureichend gemacht hat oder wenn einfach irgendeine nekrotische Läsion ist oder eine Drainage ist, wo das irgendwie noch persistieren könnte. Und wir haben ihn auch gefragt, ob er empfehlen würde, die Therapie jetzt weiterzuführen, eben wegen diesem MR-Befund. Und er hat gesagt, man könnte einen PET-Scan machen, man könnte aber auch einfach zuwarten und MRT-Kontrollen machen. Und dann haben wir uns in Rücksprache mit den Eltern und dem ganz gesamten Team dafür entschieden, diese MRT-Kontrollen zu machen und zu warten. Und ich habe die Patientin heute gesehen in der Klinik, es geht ja super gut. In 2 Wochen ist dann das quasi Folge-MRT. Wir hoffen, dass dann alles in Ordnung ist, aber es sind keine Entzündungsparameter. Sie ist völlig beschwerdefrei. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank.
Vielen Dank für diesen sehr spannenden Fall. Also vielleicht nur, bevor wir dann zu den Fragen kommen, ein kleiner Praxishinweis. Wenn Ihnen ein Dermatologe oder eine Dermatologin, ich bin ja selbst Dermatologe, sagt Spinnenbiss, dann meint diese Person, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja? Merken Sie sich das bitte. Ja, ganz wichtig. Ja? Gibt es Fragen zu diesem Fall? Wir haben etwas Zeit für Fragen. Dann frage ich Sie was, wenn ich darf. Und das Kind hat das Cotrimoxazol gut ausgehalten oder hält es gut aus?
Ja. Wir haben regelmäßige Blutbildkontrollen und Leberfunktion und so weiter gemacht und Niere, das war alles in Ordnung.
Und Folsäure dazu oder keine Folsäure dazu?
Hat Folsäure dazu.
Okay, ja. Danke vielmals. Ja. Hochinteressant. Dankeschön.